Leute das oder nicht? Das ist ja sehr persönlich hier. Okay. Aber wir können dann gleich so persönlich weitermachen. Ne? Ich habe so ein, zwei Sachen, die ich euch erzähle. Es kann sein, dass es gar nicht so lange dauert. Kann auch sein, wenn ich dann in den Fluss komme, dass es dann doch lange dauert. Das ist so, ne? Wenn es zu lange dauert, müsst ihr mich stoppen. So. Ne? Und wenn es zu kurz dauert, dann wundert euch nicht. Gott macht gerade sehr viel bei mir, persönlich. Gott zeigt mir gerade so einen ganzen Haufen Bereiche, so, wo ich merke, so, wow, ich bin ja gar nicht so. Da brauche ich ja noch richtig Nachhilfe oder da habe ich noch gar nicht wirklich viel gelernt, ne, in diesen, oder da habe ich auch wirklich falsch gelegen. Ich habe ja meine letzte Predigt, da habe ich ja so einige Sachen, ne, gezeigt oder darüber gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ne. Gott hat mir zum Beispiel gezeigt, dass ich ganz oft aus falschen Motiven Buße getan habe. Ich habe oft, ne, ich habe jetzt ja so erlebt, wenn jemand Buße tut, freut sich der ganze Himmel, steht ja dreimal in Lukas 15, ne, zweimal wortwörtlich und einmal durch dieses Gleichnis mit dem verlorenen Sohn. Ne, da sagt ja der Vater, der ist zurückgekommen, wir mussten uns freuen. Ne, Jesus sagt, wenn ein Sünder Buße tut, ist Freude im Himmel. Und das habe ich auch so gemerkt und erlebt, immer wieder, wenn jemand wirklich Buße tut und ehrlich wird, dann kommt der Himmel runter und freut sich. Ne? Und ich habe natürlich daraus so logisch, analytisch, mathematisch, wie ich denke, sofort den Schluss gezogen. Aha, okay, Buße tun, Himmel da. So, ne? Und wenn wir Buße tun, kommt Gott. So. Und das funktioniert auch, aber irgendwann wird das schräg. Ne? Das funktioniert auch, ne? Und das ist auch nicht falsch. Ja. Aber Gott hat mir ja gezeigt, das habe ich ja letzte Predigt angeschnitten oder so, oder auch ausführlicher erklärt. Gott hat mir gezeigt, hey, du tust Buße, um zu Gott zu kommen oder um Gott zu erleben, um in Gottes Gegenwart zu kommen, um zum Vater zu kommen. Aber ne, das ist total Altes Testament. Ne, im Alten Testament, da musste der Priester sich reinigen, um ins Allerheiligste zu kommen, um zu Gott zu kommen. Oder der Leprakranke, der musste reinigen, sich nochmal reinigen und so weiter. Das Ziel der Reinigung war, dass ich rein darf. Ja, aber seit Golgatha, das ist auch nicht falsch. Ja, nur seit Golgatha haben wir einen neuen Blickpunkt. Ne? Im Alten Testament hat man auf das Kreuz geschaut. Okay, ich mache das jetzt alles in dem Glauben, dass irgendwann Gott kommt, das Kreuz kommt, das Opfer kommt. Und dieses Opfer wird alles beglaubigen, was ich bisher im Glauben gemacht habe. Es wird alles gültig machen. Es wird jedes Opfer gültig machen. Ja? So, die Leute mussten glauben, dass das Blut von Böcken und Stieren, das ihre Sünde zudecken wird, sodass der Zorn Gottes sie nicht trifft. Ja? Aber wenn Jesus nie gestorben wäre, wären alle diese Opfer im Alten Testament totes Ritual und hätten keinerlei geistliche Realität. Ne? Sodass die mussten glauben und sie mussten sich reinigen, wenn sie in das Allerheiligste wollen, wenn sie sich nahten. Und das ging auch nicht so oft. So, aber dann ist Jesus gestorben und der Vorhang ist zerrissen und der Weg ist frei. Und Gott hat mir sehr deutlich gezeigt, Helmut, du hörst auf, Buße zu tun, um zu mir zu kommen oder um in meine Gegenwart, sondern du tust Buße, weil du Zugang hast. Der Weg ist frei. Und wenn du Buße tust, dann bitte freiwillig, weil du willst. Und nicht um etwas zu bewirken, sondern ne, ich tue Buße, weil ich sehe, wie rein und wie schön Gott ist und wie anders Gott ist als ich. Ne? Gott ist nicht genervt von Leuten. Gott ist nicht ungeduldig. Gott platzt nicht der Kragen. Und ich sehe das und denke, oh, so will ich auch sein. Gott, ich bin nicht so. Ne? Und deswegen tue ich Buße. Ich tue nicht Buße, um zu Gott zu kommen, sondern weil ich bei Gott sein darf und weil ich beim Vater sein darf und weil ich vom Vater angenommen bin und weil der Vater mich umarmt, deswegen und weil ich sehe, hey, der ist ganz anders als ich. Ja? Und ich sehe seine Freundlichkeit, die jeden Menschen, auch die schlimmsten Sünder trifft, ja? Egal ob sie Buße tun oder nicht, das habe ich ja erzählt, ich habe das ja so eindrücklich in der Klassenfahrt erlebt mit den ganzen nicht bekehrten Schülern, die auf einmal, wo Gott kommt und die alle umhaut, mehr oder weniger. Und ich sitze da und denke, nee, Gott, das haben sie nicht verdient. Die müssen jetzt Buße tun. Das sind alles schlimme Sünder, so, ne? Und Gott, nein. Ne? Wenn wir nicht Gottes Freundlichkeit zuerst geschmeckt haben, werden wir überhaupt nicht in der Lage sein, Buße zu tun. Und wir haben auch gar kein Warum überhaupt. Ne? Oder vielleicht aus dieser Verdammnis, weil ich ja muss oder so. Aber Gott kommt, haut mich total um, er tut etwas, was ich überhaupt nicht verdient habe. So, ja, seine Herablassung macht mich groß, sagt David dazu. Ne? Und ich denke so, wow, Gott, mir Sünder, du nimmst mich Sünder an, oh, heftig. So, ne? Und seit Golgatha ist der Zugang da. Ja? Seit Golgatha sind die Arme des Vaters so, ja, wie der Vater vom verlorenen Sohn, und er will uns. Er will uns umarmen und annehmen. Und er wartet, dass wir zu ihm kommen. Ne? So, und ich tue nicht Buße, ne, um wieder, damit der Vater seine Arme aufmacht für mich, der steht da die ganze Zeit mit offenen Armen. So, ne? Sondern ich tue aus einem ganz anderen Grund Buße. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. So, und das hat Gott mir sehr deutlich gezeigt. Irgendwas war hier schief. Ne? Weil ich habe irgendwie nicht gesehen, hey, so, Gott ist wirklich der Vater. Gott, wisst ihr, wenn ich nach vorne komme und predige, das war hier in Essen so, das war auch in Bielefeld so, fast immer, also jetzt in den letzten Malen nicht mehr, aber fast immer ging ich hier nach vorne und dann fangen meine Gedanken an, zu mir zu sprechen, das, was du sagst, will sowieso hier keiner hören. Ja, jedes Mal hatte ich das, fast jedes Mal, ne? Auch in Bielefeld. In Bielefeld habe ich hier nicht so oft gepredigt wie hier. Ne? Aber ne, auch hier. Fast immer kamen Gedanken und haben zu mir gesprochen, das will doch eh keiner hören. So, die werden das total ablehnen, was du sagst. Und das ist ja Blödsinn, das stimmt ja nicht. So, das habe ich ja gemerkt. So, und ich habe jedes Mal, und am Anfang, ne, habe ich mich dann immer gewundert, wenn die Leute es nicht abgelehnt haben, weil ich diesen Gedanken, die zu mir gesprochen haben, geglaubt habe. So, und ich habe mich dann gewundert, oh, nee, die meisten finden das cool. Schön, ne? Aber das hat mich irgendwie, nächstes Mal stehe ich hier vorne und wieder spricht da, oh, die werden dich alle ablehnen, die werden das nicht mögen, so, du wirst nie wieder hier predigen, bla 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 und so weiter. Also ein Zeugs. Ne? Und ich habe das irgendwie so, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Ne? Ich habe es einfach so, ja komm. Ne? Aber was diese Gedanken bewirkt, sehr oft bewirkt haben, ihr habt das vielleicht nicht so mitgekriegt, bei uns in Bielefeld haben die das dann eher noch mitgekriegt. Ich habe dann, diese Gedanken haben mich getriggert, die haben dann so eine Reaktion, eine Trotzreaktion in mir ausgelöst. Und ganz oft habe ich dann in mir gesagt, nicht immer, aber ganz oft habe ich dann in mir gesagt, ist mir doch egal, wenn sie es nicht hören wollen, das ist die Wahrheit, das ist das Wort Gottes, sollen sie doch machen, was sie wollen, die können mich alle mal so. Ne? So ungefähr, das ging natürlich im Bruchteil einer Sekunde, aber in mir kam dann so eine rebellische Trotzreaktion. Und was ich im Grunde gemacht habe, ist, ne, aus Angst, dass ihr oder irgendwelche Zuhörer, aus Angst, dass ihr mich ablehnen könntet, habe ich dann so in den, ja, wie soll ich sag das mal so sehr umgangssprachlich, in den Scheiß-Egal-Modus eingeswitcht. Den habe ich sehr oft bei mir, das ist mein Fleisch. Ne? So, ihr könnt mich alle mal, ist mir völlig egal, was ihr denkt, ich knall euch die Wahrheit an den Kopf. So, und dann seht selber, ihr seid selber schuld, so, ihr habt die Wahrheit gehört, wenn ihr dann vor Gott steht, habt ihr keine Ausrede mehr, Edge. So, ne? Ey, und das ist nicht Gottes Herz, okay? Und was dann passiert ist, ich habe sehr oft die Wahrheit, aber mit ein bisschen Härte gepredigt. Da kam Härte aus mir raus. Ne? Das war eine vermischte Saat. Was ich gesagt habe, war nicht wirklich falsch, aber dadurch, dass der Teufel hat mich immer wieder gekriegt mit diesen Gedanken. Ne? Das will eh keiner hören, wer will dich schon hören? Du bist so ein junger Jugendlicher, ein kleiner Junge, will keiner hören. So, ne? Dich nehmen sie sowieso nicht ernst. Sowas kam immer und dann ich habe darauf reagiert, ist mir doch egal, ihr kriegt die Wahrheit, was ihr damit macht, mir egal. So, ne? Und dann mit Härte geprägt. Und das ist natürlich nicht Gott. Ja, das ist nicht Gott. Ja, Gott hat diese ihr könnt mich mal Haltung nicht. Ne? Gott bricht es auch, Gott ist auch das Herz über Judas zerbrochen. Der hat nicht zu Judas gesagt, du kannst mich mal, hau ab, lass mich in Ruhe, nerv mich nicht. So, ja. Das ist nicht das Herz, das ist nicht die Freundlichkeit Gottes, das ist nicht Gottes Herz. Ja, aber das hatte ich ganz oft, ne? Ganz, ganz oft. So, und naja, Gott zeigt mir, hey, du bist kein kleiner Junge mehr, ne? Ich habe mich sehr oft in den letzten 3-4 Jahren so wie ein kleiner Junge gefühlt beim Predigen oder manchmal so, ne? Habe mich gewundert, wieso wollen die Leute, dass ich predige oder so, ne? Und ganz oft habe ich die Leute innerlich, äußerlich natürlich nicht, weil man weiß ja, man macht sowas nicht, aber innerlich habe ich sie mir auf Distanz gehalten, so. Habe ich sie aus meinem Herzen ausgeschlossen, so. Vor allem, das waren Leute, bei mir war das ganz oft Leute, deren Seele total aktiv war und die so immer sehr seelisch waren oder so sehr, ja, ich habe ja mal drüber gepredigt, ne? Seelisch, klebrig, so, sowas. Die haben mich am meisten genervt, diese Leute, ne? Mit denen wollte ich gar nichts zu tun haben. Ja. Aber auch so Leute, denen ich dann 3-mal sage, hey, du musst das machen, und die machen es nicht. Und dann war irgendwie so, ja, wenn du nicht auf mich hörst, dann werd doch glücklich, Mann. Werd doch, ne? Mach doch das Falsche und erleb das Gericht und vielleicht lernst es dann. So, ne? Das war so, ne? Ich habe sie alle dahin gegeben, so. Bis Gott jemanden dahin gibt, da muss schon sehr viel passieren. Da muss schon wirklich sehr viel passieren. So, ne? Aber mit mir ging das ganz schnell. So, ne? Und was ist wirklich passiert? Ne? Das hat Gott mir gezeigt. Das hängt alles zusammen. So, ne? Das, was ich letztes Mal gepredigt habe, ne? Über Gottes Freundlichkeit, Gottes Annahme und diese Sachen, die in mir immer sich so abgespielt haben. Ja? Ich habe natürlich, je mehr ich Gott kennengelernt habe und je mehr ich Gott begegnet bin, je mehr Gott mich auch gereinigt hat, umso mehr Unterscheidung hatte ich und umso mehr konnte ich sehen, was halt in Leuten wirkt. Ich kann jetzt wesentlich mehr wahrnehmen als vor 3-4 Jahren. Ich weiß meistens, oder nicht meist, aber relativ oft merke ich so, oh, das riecht ja nach dem und dem Geist. Oder das, was der jetzt sagt oder was er macht. Oder manchmal weiß ich es einfach, oh, in dem ist das und das am Wirken, ne, in seinem Herzen. So, und das ist halt so. Man hat halt zunehmende Unterscheidung. Ne? Das Problem ist nicht die Unterscheidung, das Problem ist, wie gehe ich damit um? Ne? Ich sehe natürlich die Unterscheidung, ich sehe, was in Leuten passiert, was nicht gut ist, oder ich sehe ihre Verhaltensmuster und kann das einordnen, ne? Und weiß, oh, okay, jetzt, ne? was mir... Und es fällt natürlich leichter, diese negativen Dinge wahrzunehmen, weil die immer präsenter da sind und weil wir auch irgendwie so erzogen worden sind, dass wir, ne, dass uns die Fehler und das Negative mehr ins Auge springt. Ja, das führte dazu, ne, ich rede mit jemandem, ich weiß, oh, das und das und das, oh Gott, nicht schon wieder so, okay, ich sag ihm, was er machen soll, er glaubt mir das natürlich nicht und dann denke ich so, ach komm, hau ab, so, mach was du willst, ist mir doch egal. Ne? Wenn du keine Hilfe willst, selber schuld. So. Ne? Was ich gemacht habe, ich habe sie innerlich ausgeschlossen. Ich habe mein Herz vor ihnen verschlossen. Ne? Ich konnte auch nicht, weil ich dann, ich habe dies durch die Unterscheidung des Geistes, habe ich diese negativen Dinge oder die Dinge wahrgenommen, die falsch liegen, aber weil ich nicht wirklich das Herz des Vaters hatte, konnte ich dann auch nicht mehr die Berufung sehen, die Gott in diese Person reingelegt hat. Das, wie Gott diese Person eigentlich haben will. Ne? Jeder Mensch hat 2 Berufungen. Oder zwei. Ne? Der Teufel hat eine Berufung in euch hineingelegt. Ja? Der Teufel hat einen Plan, wie er euer Fleisch benutzen kann, um auf dieser ganzen Welt noch mehr Leid und Schrecken zu bringen. Und Gott hat einen Plan und eine Berufung, einen Herzenswunsch in euch reingelegt. Ja? Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Werk geschaffen, Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln. Ne? Also da steht, Gott hat für jeden von uns gute Werke schon vorbereitet, vor Grundlegung der Welt, damit wir da reinkommen, darin leben. Psalm 37, Vers 4, habe denn Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. So. Und dieser Herzenswunsch, der deiner ist, den du nicht von anderen irgendwie aufgenommen hast oder von Werbung oder Medien, ne? Wir haben eine ganze Menge Wünsche, die sind nicht wirklich unsere. Aber es gibt einen Herzenswunsch, das ist deiner, den hat Gott in dich reingelegt und Gott selber wird alles tun, damit du da reinkommst. Gott selber sagt, habe deine Lust am Herrn, richte dich auf Gott aus, dann werde ich selber sorgen dafür, dass das, was du dir wünschst, wo du am meisten glücklich wirst, dass das passieren wird. Ne? Das sind diese Werke, die er zuvor bereitet hat, oder Gottes Berufung für dich, dein Plan. So. Ne? Gott hat das für jeden, der Teufel hat auch für jeden sowas. Ne? So, und wir müssen halt beides sehen. Oder wichtiger ist, Gottes Berufung zu sehen. Ne? Aber wenn man ein bisschen geistige Unterscheidung hat, dann sieht man halt so, okay, ne, in meinem Fleisch bin ich so, meinem Fleisch, zum Beispiel ich kann in meinem, wenn ich in meinem Fleisch bin, ich kann sehr leicht, ne, hart zu Leuten sein, Leute so vor den Kopf stoßen, das fällt mir sehr leicht, ich kann sehr schnell ungeduldig sein. Das sind so die Dinge, die der Teufel in mir benutzen möchte, um Leuten Schmerz und Wunden zuzufügen. Ne? Gott hat, das ist nicht das, was Gott, wie Gott mich geschaffen hat. Das ist meine alte Natur, die durch den Sündenfall in Adam hineingekommen ist und an alle Menschen weitergegeben wurde. Das ist was, das Einzige, was der Teufel benutzen kann. So, Gott hat von Anfang an, ja, den Plan gehabt, dass ich mich selbst, diese alte Natur selbst verleugne, dass ich mich aufgebe und dann Gottes eigentliche Berufung in meinem Leben zum Vorschein kommt. So. Und das ist halt, es fiel mir mehr und mehr schwer, es fiel mir immer schwieriger zu sehen, was Gott mit den Menschen möchte. Und Gottes Pläne sind gut. Ja, ich weiß, was für Gedanken ich für euch habe. Dass ich euch eine Zukunft gebe, Frieden, voller Hoffnung und so weiter. Ja, so, Gott hat keinen Menschen aufgegeben. Ja, Gott hat für jeden Menschen so, da, Gott möchte jeden Menschen wirklich verwandeln. So. Ne? Aber er wird das halt natürlich durch Menschen machen. Er braucht dafür Menschen. Ne? Vor allem braucht er uns Menschen als Gefäße für seine Freundlichkeit. Für Gottes Liebe. Weil die Liebe des, ja. Ne? Wenn Gottes Liebe durch uns die anderen Menschen berühren kann, das ist der erste Schritt. Aber wenn wir gar nicht mehr sehen können, was Gott mit dem anderen eigentlich machen will oder vorhat, unabhängig davon, wie tief er in Sünde ist, oder wie gefallen er ist, total unabhängig davon, ja, wie sehr jemand in Sünde ist, es ändert ja nichts daran, dass Gott wird ja dann seinen Plan nicht für die Menschen ändern. Ich meine, hey, Gott hat sich diesen Plan für jeden von euch vor Grundlegung der Welt ausgedacht, bevor ihr überhaupt geboren wurdet. Jeder von euch war irgendwann mal ein Gedanke in Gott. Jeder von euch war irgendwann mal eine Idee in Gottes Gehirn. Oder wie man auch immer. Ne? So, jeder von euch ist in, Gott hat sich gedacht, hey, ne, den Manfred, ich hätte gern einen Menschen so wie den Manfred und der soll so und so und so sein. Und Gott hat sich das alles ausgedacht und dann gab es zwei Menschen, die Verkehr hatten und dieser Mensch kam in die Welt. Und das war Gottes Idee. Und im Psalm 139 steht das, dass Gott uns wunderbar geschaffen hat und nicht nur den Körper, ja, da hat Gott ja die biologischen Prozesse uns gegeben, die dann so in Gang gesetzt werden, der wächst. Aber Gott hat, das bezieht sich nicht nur auf den Körper, dieses wunderbar geschaffen, sondern unser unsichtbarer Mensch, unsere Seele, unsere Persönlichkeit, unser Charakter, das ist ja, was Gott da im Mutterleib auch bildet. Und all diese Gedanken, die Gott über mich, über dich hatte, während der Embryo heranwächst, der wird da, es wird da reingelegt. Ne? Da entsteht ein Geist. Und wenn Geist und Körper aufeinandertreffen, entsteht eine lebendige Seele. Das war bei der Schöpfung auch so. Gott formt die Hülle, die liegt da, dann haucht er seinen Geist rein und es entstand eine lebendige Seele. So, die Seele ist sozusagen das Produkt, wenn Körper und Geist aufeinandertreffen, dann entsteht da eine lebendige Seele. Und dass diese Seele, die dabei entsteht, das ist sozusagen das Ergebnis von Gottes Gedanken, die Fleisch werden. So, ihr seid alle ein fleischgewordener Gedanke Gottes. Und das ist schon ziemlich lange her, dass Gott sich euch gedacht hat. So, vor Grundlegung der Welt. Ziemlich sehr, sehr lange. So, deswegen sind, Gott ist der Vater aller Geister und wir sind ewige Geschöpfe. Unser Körper nicht so. Der wird irgendwann verschimmeln. Keine Ahnung, wenn Jesus rechtzeitig wiederkommt, wird er auch vielleicht sofort verwandelt. Paulus hatte ja auch diese Hoffnung. Aber bei den meisten von uns wird er verschimmeln und wir kriegen einen neuen, aber unsere Seele, unser Geist, die sind ewig, die werden weiterleben. In welchem Körper auch immer. So, in dem neuen Körper hoffentlich, den wir, Auferstehungskörper, den wir von Gott kriegen. So, und Gott ändert seinen Plan nicht, Mann. hey, Gott ist Gott. Wenn er seinen Plan dann ändern müsste, hätte er sich geirrt. Aber das tut Gott nun mal nicht. Er irrt sich nicht. Gott ändert auch. Gott ist sogar so stur, der ändert seine Pläne mit Israel einfach nicht. Er sagt immer, nee, Israel muss immer noch ein Segen für alle Völker werden. Momentan ist Israel weniger ein Segen. So, ne? Israel ist kein Segen für die Palästinenser. Ey, wenn da steht für alle Völker, dann schließt es auch die Palästinenser mit ein. Oder ja, so, ne? Ey, Gott ändert seinen Plan nicht. Und es steht in Römer 9, so, Gottes Berufung, Gott lässt sich seine Berufung nicht gereuen. Weder bei euch Einzelnen noch im Großen und Ganzen. Weil das würde ja heißen, er hat sich geirrt. Hat er aber nicht. Ne? Stellt euch vor, Gott sagt ihnen so, mit Israel, ich habe es ja schon so lange versucht. So, ne? Und Gott sagt ja selber in Hesekiel irgendwo in diesem Hesekiel, Hesekiel, Jeremia. Also Gott sagt selber, warum er sich Israel ausgesucht hat, weil es die Schlimmsten von allen und die sturköpfigsten von allen sind. Ne? So nach dem Motto, wenn ich es mit denen schaffe, hat keiner mehr eine Ausrede. Ne? Kann keiner mehr sagen, ich bin schlimmer oder ich bin zu schlecht. So, mir fällt der Vers nicht ein, aber es gibt diesen Vers. So, ne? Ich habe euch nicht ausgesucht, weil ihr irgendwie die Tollsten seid, sondern gerade weil ihr so sturköpfig und so schlimm seid, habe ich euch ausgesucht. Ne? Israel sollte ja eine Demonstration, ein Beweis sein. Es gibt einen Gott und der kann die schlimmsten Leute zum Segen für alle machen. Ja? So, und Gott hat sich nicht geirrt. So, Israel wird irgendwann ein Segen für alle Völker sein. So, ne? Und wenn Gott das nicht schafft, tja, dann ist er nicht Gott. Ist er aber. Wird schaffen. Wollen wir wetten? Will irgendjemand wetten? Wir werden leider im Himmel erst den verschmeißen und werden erst die Wette dann, ne, den Erlös kriegen oder so. Aber wer weiß. Ja, und das ist sowohl global als auch individuell mit jedem Einzelnen. Ja, wir waren alle ein Gedanke Gottes. Gott hat eine Berufung in euch reingelegt und die existiert, diese Berufung. Wir können uns verweigern dieser Berufung. Ne? Ich kenne Leute, die haben eine sehr starke Berufung und sie verleugnen sich nicht selbst, sie leben in ihrem Fleisch und ist nichts mit der Berufung. Trotzdem ist die da. So, gerade als Leiter bin ich jetzt herausgefordert, was mache ich jetzt mit dieser Person? Ne? Was ich, ganz ehrlich, was ich bisher mit solchen Menschen gemacht habe, bleib mir vom Leib, nerv mich nicht. So, geh, verleugne dich selbst, geh, bekenn mal alle deine Sünden, ist ein guter Anfang, bring all den Mist, so, ne? Und bevor du das nicht gemacht hast, sondere ich mich ab von dir. Ich bin heilig und du nicht. So. Oder irgendwie sowas. Das ist, was ich gemacht habe. Das kam durch diese ganze Unterscheidung und alles. Und obwohl ich natürlich wusste, weil ich die Bibel ja schon sehr oft durchgelesen habe, und das steht da so ziemlich oft drin, obwohl ich wusste, dass ich alle Menschen lieben muss, und Jesus war ja sehr penetrant und da drin und Johannes auch so, ne? Boah, weh, ihr liebt nicht und ein neues Gebot gebe ich euch und ist eigentlich nicht neu, aber ihr müsst alle Leute lieben. Ja, und umso mehr die Brüder, weil meine Brüder, die nerven mich ja mehr als irgendwelche Leute da draußen, weil ich mit denen ja Kontakt habe. So, Jesus ist ja, die Bibel ist ja sehr klar, ne? Die Liebe aus reinem Herzen, das Endziel des ganzen Gesetzes, des ganzen Gebotes. Wo steht das? Titus oder so? Irgendwo da, in einem der Briefe, die mit T anfangen. Ich glaube Titus. Ne? So, das ist das Ziel von allem. Und dann sagt Jesus, ich liebe sie alle. Ne? Und Vater, die sollen erkennen, dass du sie liebst, genauso liebst, wie ich sie geliebt habe. So. Und jeder, der mit Jesus ist, daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr untereinander liebt. So, das weiß ich natürlich. Ne? Und dann gibt es Verse wie in 1. Johannesbrief 3, da heißt es, wir wissen, 3 Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Das ist der Beweis. Kann ich ja jetzt nicht rumlaufen und sagen, boah, ich liebe meinen Bruder nicht. Das darf ich nicht machen. Das falle ich hier raus. Ne? So, denn wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Oh, ne. Das ist theologisch sehr falsch, deinen Bruder nicht zu lieben. Okay. Ne? Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und wir sind es schuldig, für die Brüder unser Leben hinzugeben. Nicht nur für die Geistlichen, auch für die Ungeistlichen. Ne? Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz für ihn verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Und Gott hat mir gezeigt, Helmut, die Leute, die dich, die Christen, die dich nerven und die du dann so, wo du dann innerlich so hast, ach komm, bleib mir vom Leib, Mann. Also nerv mich nicht schon wieder. Du hast sie aus deinem Herzen aus, du hast dein Herz für ihn verschlossen. Ne? Natürlich ist es, wir müssen hier ein bisschen Balance haben. Natürlich, bei manchen Leuten muss man klare Grenzen setzen, okay? Das ist auch Liebe und das ist auch heilsam für die Leute. Ne? Ich sage nicht hier, wir müssen mit jedem 3 Stunden Zeit verbringen und den ganzen Blödsinn anhören, den er uns 5-mal erzählt. So, das nicht. Wir müssen klare Grenzen setzen und so. Ne? Und wir müssen die Leute konfrontieren. Das ist auch Liebe. Ohne Witz. Ne? Das ist Liebe. Und ganz ehrlich, was ich gelernt habe, wenn wir nicht in der Liebe sind, dann werden wir immer Angst haben, Leute zu konfrontieren, wenn es wirklich dran ist. Und dann werden wir zögern. Dann werden wir, eigentlich, ich bin ja ein Leiter oder ich habe mein Bruder gesehen, wie er das und das gemacht und das geht gar nicht. Eigentlich muss ich ihn ja konfrontieren, aber ich warte lieber noch ein bisschen, bis Gott das auf magische Weise ihm selber sagt. So, ne? In der Bibel steht, die Liebe züchtigt bei Zeiten. Also rechtzeitig. Ne? Weil wenn wir dann, wenn es unsere Aufgabe ist, ne, zu konfrontieren und ich mache das nicht, dann wird, irgendwann wird es passieren, dass Gott anfängt, die Dinge alle ans Licht zu bringen, aber dann wird es peinlich und schlimm. Auch für den Bruder. Ja, ne? So, und wenn ich habe gemerkt, gerade als Leiter in den letzten Jahren, die Leute, vor denen ich mein Herz verschlossen habe, da wollte ich gar nicht. Ich hatte richtig Angst, ihnen die Wahrheit zu sagen, die sie nicht hören wollten. Warum eigentlich? Ne? Die meisten wären wahrscheinlich noch dankbar gewesen, zumindest in unserer Gemeinde, wenn ich das gemacht hätte. Und man wartet so. Das ist nicht die Liebe. Jesus war, ne, ey, Jesus ist für alle Menschen gestorben. So, bei Jesus hat keiner eine Ausrede. Keiner kann sagen, ja, Jesus hat mich nicht geliebt. Ey, er ist für dich gestorben, Mann. Was willst du? Ja. Darin haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Sorry, keine Ausrede. Ne? Jesus hat sehr klar mit den Pharisäern gesprochen. Jesus hat sehr klar mit seinen seelischen Jüngern gesprochen. Ne? Petrus. Hey, Petrus, das war gerade der Teufel, der uns richtig gesprochen hat. So, ne? Habe ich ja hier drüber gepredigt, diese Episode. Das ist sehr klar. Ne? Oder wo Thomas dann so emo wird oder so melancholisch wird, oh, ne? Wo sie dann zu Lazarus gehen und so, oh ja, er ist schon tot, oh ja, lasst uns alle mit ihm sterben. Und dann so, ne? Ich dachte nur so, boah. So, ne? Sagt Thomas ja so. Ne? Jesus sagte, Lazarus schläft, wir gehen jetzt zu ihm und so, ne? Und dann die Jünger checken gar nichts. Und so, dann sagt Jesus frei heraus, okay, Jünger, Lazarus ist tot und wir gehen jetzt dahin. Und Thomas sagt dann so, okay, lasst uns alle mit ihm sterben. So, ne? Oder Jesus ist 3 Jahre mit ihnen. Ne? Und Jesus' Job war, den Vater zu zeigen, wie er Vater ist. Und alles, wirklich alles, was Jesus getan hat. Ne? Ich meine, hey, die Pharisäer, alle wussten, Jesus hat ein Problem damit. Jesus möchte nicht, dass jemand stirbt oder jemand leidet oder so. Alle wussten das. Ne? Die haben diese Frau zu ihm angeschleppt. Auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch. Gesetz sagt tot. Ne? Und sie wussten, wir können Jesus damit in eine Falle locken, weil er will nicht, dass diese Frau stirbt. Sie wussten, Gott, Jesus ist so barmherzig, er will nicht, dass diese Frau stirbt. Und Jesus hat ja tatsächlich einen Weg gefunden durch die Weisheit Gottes, wie sie am Leben geblieben ist. Ohne das Gesetz zu brechen sogar noch. So, aber all der, oder Jesus, da sind 3000 Leute, die haben Hunger und Jesus ist nicht so super geistlich und sagt, ja, er sagt, nee, komm hier, wir müssen dem was zu essen geben. 5000 oder 3000, ne? So, und wir denken, boah, Jesus, du bist cool. Aber all das hat Jesus ja nur getan, jedes einzelne Wunder, damit wir merken, hey, der Vater ist so. Gott, unser Vater ist so. Es ist nicht Jesus, es ist nicht nur Jesus, der so nett ist. Es ist ja Gott so. Ne? Und dann kommt Thomas kurz vor Ende, bevor Jesus gekreuzigt wird, bevor das alles sich zuspitzt und sagt, zeige uns doch den Vater. Ne? Irgendwo in Johannes 13, 14 oder so, ne? Zeig uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus so, was? So 3 Jahre bist du bei mir? Und alles, was ich tue, ist der Vater. Ich tue nichts, es sei denn, was ich nicht den Vater tun sehe. Jedes einzelne Wunder, ne? Jede Totenauferweckung, jede Heilung, das war alles der Vater. Ne? Dass er sich um Leute gekümmert hat, war alles der Vater. Ne? Und Thomas hat gar nichts verstanden. Null. Ey, Leute, was ich gemacht hätte, keine Ahnung, wie ich mit Thomas umgegangen wäre. Ich wäre wahrscheinlich ausgeflippt oder ich hätte innerlich, ausflippen weiß ich, er ist ungeistlich, also ich hätte innerlich sage, okay, der checkt gar nichts, der ist wahrscheinlich verführt, okay, pass bloß auf, dem erzählst du nicht mehr alles, bei dem bist du jetzt ein bisschen vorsichtiger, ne? So, den stellst du mal so an den Rand. So, ich hätte mein Herz innerlich vor ihm verschlossen. Und das habe ich im letzten Jahr von einer ganzen Menge, oder in den letzten 2, 3 Jahren, weiß ich nicht, von einer ganzen Menge Leute getan. In meiner eigenen Gemeinde. Ja? Ich laufe jetzt zu denen und entschuldige mich dafür. Ja. Alle diese Leute, denen ich mein Herz verschlossen habe, die haben gemerkt. Ne? Einige von denen haben dann versucht, mein Herz zu gewinnen oder so einen Zugang zu haben, so wirkliche Gemeinschaft. Die haben alle gemerkt, da ist eine Härte oder da ist eine Mauer, da ist irgendwas dazwischen. Ja? So, ich habe genau das hier gemacht. Ne? Ich habe das Herz verschlossen und wie bleibt die Liebe Gottes dann? Hier steht, ne, wenn jemand die Güte dieser Welt hat und sein Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Tut sie nicht. Ne? Und das merken wir dann daran, unser Herz ist nicht mehr offen. Ne? Die Person kann noch so verführt sein. Ja? Und wir müssen das auch auf keinen Fall schönreden. Aber wir dürfen unser Herz nicht vor dem verschließen. Wir dürfen die Person nicht aussperren aus unserem Herzen. Wir müssen immer im Hinterkopf haben, Gott hat eine Berufung für diese Person. Ja? Und der Teufel auch. Wenn ich diese Person aussperre, dann ist da ein Werkzeug weniger, was Gottes Berufung in ihm hervorbringen kann. Auf der Welt. Wenn alle Menschen das Herz vor dieser Person verschließen, dann hat Gott kein Gefäß mehr, durch das er diese Person erreichen kann. Und der Teufel hat eine Menge Gefäße, durch die er diese Person verletzen kann. Und wenn ich die Leute aus meinem Herzen ausschließe, dann kann der Teufel sogar das benutzen, um die Person, um noch mehr Ablehnung in diese Person reinzubringen. Ja. Alle die Leute, die ich rede jetzt mit den Leuten, all die Leute, die ich abgelehnt habe, das hat meine Ablehnung oder mein Herz verschließen. Ich habe das ja mit Worten oder so nicht gemacht. Das war wirklich nur etwas komplett Unsichtbares. Ich war ja weiter nett zu denen oder so. Ne? Aber so innerlich hatte ich mit denen abgeschlossen. Okay, aus denen wird eh nichts. Ne? Gott, schickst du doch am besten eine andere Gemeinde. So. Ne? Das war, habe ich immer gedacht. So. Ja. Ne? Und das hat die Ablehnung. Ne? Der Teufel hat das benutzt, das habe ich natürlich nie laut zu denen gesagt, aber Gott hat das benutzt, der Teufel hat das benutzt, um die Ablehnung in denen zu verstärken. Ne? Und was dann passiert? Dass die Menschen handeln nur noch mehr in Gott, in Menschenfurcht, die handeln aus Ablehnung, treffen Entscheidungen aus Furcht heraus, es wird schlimmer. Das hilft denen gar nicht. So, ne? Jesus hat Judas genauso behandelt wie alle anderen 12. Ne? Genau. Ne? Jesus, das Herz von Jesus war bis zum Schluss offen für Judas. Ne? Und wenn er zu Jesus zurückgekommen wäre, Jesus hätte ihn angenommen. Ne? Er ist auch für Judas gestorben. So, er ist aber nicht zurückgekommen. Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet, mit Fluchen noch sogar. Und er ist zu Jesus gekommen und ne? Das Herz war da. Die Tür war auf. Die Arme des Vaters waren offen. So. Ne, Judas ist halt nicht zu Jesus zurückgekommen. Er ist zu den falschen Leuten gegangen dann. Ne? Jesu Herz bleibt für jeden Menschen offen. Immer. Ne, für keinen von euch ist das Herz Gottes verschlossen. Gott hat keinen von uns ausgesperrt. Ey, ganz ehrlich, ja. Wenn Gott sowas machen würde, dann wär Jesus nicht das Lamm Gottes, das für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Ne? Es gibt ja Leute, oder es gibt so schräge Calvinisten, die glauben, dass Jesus nur für ein paar Leute gestorben ist und nur für die Erwählten gestorben ist. Und so. Ey, Johannes der Täufer sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt trägt. So ganz, ne? Gott hätte ja in seiner Allwissenheit sagen können, okay Jesus, du hängst jetzt am Kreuz, ich lege nicht alle Sünden auf dich. Ich lege nur die Sünden der Leute auf dich, die sich für dich entscheiden später, die das auch annehmen. Ne? Und ich weiß ja, wer dich nicht annehmen wird, für die Sünden und deren Krankheiten und deren Schmerzen brauchst du jetzt nicht tragen und das ersparen wir dir mal. Aber so ist Gott nicht. Ne? Jesus ist auch für alle Leute gestorben, die auf ihn pfeifen und die sich nie für ihn entscheiden werden. Für die ist er auch gestorben. Das ist Gott. Das ist Gottes Herz. Das ist anders, ne? Das ist so, hey, ich nehme euch alle an. So. Das war bei mir definitiv nicht so der Fall. In meiner Gemeinde gab es eine Menge Leute, die mich genervt haben. Und weil ich mir das halt ersparen wollte, oder keine Ahnung warum, aus welchen Gründen auch immer, aber ich war nicht Jesus für sie. Ich habe mein Herz dicht gemacht und gesagt, bleib mir vom Leib. So, und eine Sache, hier steht ja, wenn wir unser Herz vor ihm verschließen, wie bleibt die Liebe Gottes in uns? Geht nicht, bleibt nicht. So, die Liebe Gottes, Römer 5, Vers 5, ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz. Okay, so, die ist jetzt da. Jetzt mache ich mein Herz zu, ist sie nicht mehr da. So, ich muss mich nicht anstrengen, zu lieben. Ich muss meinen Fokus gar nicht darauf legen, oh, ich muss ihn jetzt lieben, ich muss jetzt irgendwie nett und freundlich zu ihm sein oder so. Nein. Es reicht, wenn ich mich entscheide, mein Herz für die Person offen zu halten und immer einfach zu checken, bin ich bereit, mit der Person zusammen zu sein? Bin ich bereit, mit ihr Gemeinschaft zu haben? Bin ich bereit, sie aufzunehmen? Wenn ich das checke, also wenn ich mein Herz offen halte, dann bleibt die Liebe Gottes da. Weil sie geht ja nur dann raus, wenn ich mein Herz verschließe. Und solange ich mein Herz nicht verschließe, bleibt die Liebe Gottes da. Ich muss mich nicht kümmern, so, oh, habe ich jetzt die Liebe Gottes oder ist das meine eigene Liebe? Bla, diese ganzen theologischen Sachen kann ich mir alles schenken. Ich gucke einfach nur, ist mein Herz weich für die Person? Oder habe ich da zugemacht? Ist mein Herz verschlossen? Ist es, ein offenes Herz, welches nicht verschlossen ist, ist immer barmherzig, immer voller Barmherzigkeit. So, wenn das bei mir der Fall ist, ist alles gut. Ist egal, wie sehr die andere Person mich hasst oder mich ablehnt oder mich doof findet, weil ich muss ja auch, wenn ich ein Leiter bin, muss ich der Person ja auch oft sagen, hey, was du machst, geht gerade gar nicht. Und ganz oft ist dann die Reaktion, du kannst mich mal. So, was du machst, geht gar nicht. Du bist viel schlimmer als ich. Und dann kommt so, dann ist ein Konflikt und dann, was passiert jetzt mit meinem Herzen? So, was mit deinem Herzen passiert, ist seine Sache. Es kann sein, dass er zumacht, es kann sein, dass er dicht macht. Aber ich muss mein Herz offen halten. Und wenn ich mein Herz vor meinem Bruder verschließe, kann ich nicht irgendwann vor Gott stehen und sagen, ja Gott, ich habe mein Herz verschlossen, aber der war auch in Asien, der hat das auch gemacht. So, Das ist, ach Gott, ja und? Dafür wird er vor mir stehen, aber du stehst jetzt vor mir, weil du dein Herz verschlossen hast und weil du die Liebe Gottes blockiert hast und weil du kein Gefäß warst, durch das die Liebe Gottes kommen sollte. 2. Korinther 6, da ist sowas, was ich gerade beschrieben habe. Da steht sowas. Paulus schreibt, hat das so erlebt. 2. oder 1.? Ja, 2. 2. Korinther 6, ab Vers 11. Paulus hat die Korinther wirklich geliebt. Also jeder, der nicht ganz blind ist und die deutsche Sprache versteht und das in der Bibel liest, merkt das. So. Er hat aber auch denen relativ klar gesagt, was nicht geht. Merkt auch jeder, der den Korintherbrief liest, vor allem den ersten und so. So, und was natürlich passiert ist, wenn man klar sagt, was nicht geht, dann sind da immer Leute, die sagen, du bist ein Blödmann, du bist gar kein echter Apostel, bla bla bla. So, das hatte Paulus ja, und Paulus schreibt ja darüber, dass ihn da Leute nicht anerkennen als Apostel, und dass da Leute gibt, die sagen, der hat gar keine Ahnung und brr, so. Das ist komplett normal. Ist ja noch nicht der Himmel auf Erden hier, nicht ganz. So. Da müssen wir uns gar nicht drüber wundern. Okay? Aber Paulus sagt dann hier zu den Korinthern im zweiten Brief, der erste Brief war ja der, wo er denen klar gesagt hat, ey, liebe Korinther, ihr seid heilig, ihr seid geliebt, ich mag euch alle, aber ihr müsst euch jetzt entscheiden, wollt ihr, dass ich mit dem Stock zu euch komme oder was? Und ich höre, da sind Sünden unter euch, die nicht mal bei den Heiden sind. Und im zweiten Brief, da schüttet Paulus ja nur sein Herz aus. Und da merkt man, hey, der hat die Korinther, der war nicht fertig mit den Korinthern. Er hat die ganze Zeit an Gottes Berufung in den Korinthern geglaubt. Die ganze Zeit hat er gesagt, ey, Gott wird das schon machen. So, er schreibt ja darüber, zum Beispiel, in 2. Korinther 7, Vers 8. Denn wenn ich euch auch durch den Brief, den ersten, betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe, denn ich sehe, dass jener Brief euch betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Jetzt freue ich mich aber nicht darüber, dass ihr betrübt wurde, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zur Errettung, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, hat meine Ermahnung bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Ne? Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost und so weiter. Ne? Und er schreibt halt wirklich so, ne, hey, das, ja. Die meisten der Korinther, die haben die Ermahnung angenommen und sehr positiv darauf reagiert. Und glaubt mir, wenn wir Leute ermahnen oder konfrontieren und wir haben unser Herz ist schon längst für sie verschlossen, dann wird unsere Ermahnung sie wahrscheinlich nur noch mehr verhärten. Es sei denn, die Person ist geistlicher als wir. Ja, dann nicht. So. Also meine Ermahnung bringt nur wirklich dann was, wenn mein Herz offen ist, weil die Liebe Gottes verliert niemals. Die gewinnt immer. Ja, die Freundlichkeit Gottes leitet zur Buße. Wenn ich jemand ermahne, aber ich habe nicht die Sanftmut und die Freundlichkeit Gottes, kommt durch mich und ist in meinen Worten drinne, ja, wie soll der dann Buße tun, Mann? Ja? Der wird vielleicht Buße tun, weil der Hammer, mit dem ich ihm haue, tut irgendwann zu dolle weh und er trägt es nicht mehr. So, dann wird er Buße tun, damit ich aufhöre, mit ihm eins draufzuhauen. So, ne? Und Paulus schreibt in 2. Korinther 6, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in eurem Herzen. Ne? In einer anderen Übersetzung steht hier, ihr lieben Christen in Korinth, wir haben sehr offen zu euch gesprochen, unser Mund ist weit geworden, was bedeutet das? Wir haben sehr offen mit euch geredet, ja? Wir haben euch nichts verheimlicht. Und wir haben euch klar gesagt, was Sache ist. Wir haben sehr offen zu euch gesprochen und euch dabei in unser Herz blicken lassen. Der Platz in unserem Herzen ist euch sicher. Auch wenn ihr euch uns gegenüber verschließt. Das meint Paulus, wenn er hier sagt, aber eng ist es in eurem Herzen. Also wir haben keinen Platz mehr in eurem Herzen. Oder in einigen von euch haben wir keinen Platz mehr. Wegen dem, was wir euch gesagt haben. Ihr habt uns ausgesperrt. Aber Paulus sagt, wenn ihr uns auch ausgesperrt habt, sagt Paulus hier, bei mir im Herzen habt, seid ihr immer willkommen und für euch ist immer Platz in meinem Herzen. Selbst wenn ihr mich nicht mögt oder wenn einige von euch mich nicht mehr wollen, mein Herz euch gegenüber ist immer offen, schreibt Paulus ihnen hier. Vergeltet euch uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst auch euer Herz in euch weit werden uns gegenüber. Ich habe hier eine andere Übersetzung, die fand ich besser. Ja. Also Vers 12, der Platz in unserem Herzen ist euch sicher. Ich garantiere euch, mein Herz ist immer offen für euch. Auch wenn ihr euch uns gegenüber verschließt, wenn ihr euer Herz zumacht und ihr habt keinen Bock mehr auf meine Briefe, ihr habt keinen Bock mehr, dass ich euch sage, was Gott möchte. Ich rede zu euch wie ein Vater zu seinen Kindern, schenkt mir doch dasselbe Vertrauen, das ich euch entgegenbringe und öffnet eure Herzen. Das war wirklich Gottes Liebe, mit der Paulus den Korinthern begegnet ist. Warum? Weil sie war bedingungslos. Paulus hat diese Korinther geliebt, egal wie ihre Reaktion aussah. Egal. Paulus Herz war ihnen offen. Ja? Die Korinther hatten einen garantierten Platz in Paulus Herzen. Bedingungslos von ihrer Reaktion, was sie gemacht haben. Und einige haben ihn abgelehnt. Und Paulus sagt, spielt keine Rolle. Es wäre schön, wenn ihr mir dasselbe Vertrauen schenkt und wir auch Platz in eurem Herzen finden, wenn ihr eure Herzen uns gegenüber öffnet. Aber selbst wenn ihr das nicht tut, der Platz in unserem Herzen ist euch sicher, heißt es hier in dieser anderen Übersetzung. Der Platz in unserem Herzen ist euch sicher. Ne? Ihr habt nicht engen Raum in uns. Unser Herz ist weit geworden, so heißt es in der Schlachter. Finde ich nicht ganz so prägnant. So, ist aber sinngemäß das Gleiche. Obwohl die anderen Paulus ausschließen, garantiert er ihnen, mein Herz ist offen für euch. Ich sperre euch nicht aus. Für mich seid ihr nicht gestorben. Für mich seid ihr nicht abgeschrieben. Ja? Gottes, wir lesen mal diesen Vers jetzt, weil ich den jetzt so oft schon zitiere. Der steht auch gar nicht mal auf meinem Plan drauf oder so. Aber ich habe den so oft zitiert, jetzt muss ich mal gucken. Der gehört jetzt zu, den muss ich jetzt mal zur Predigt aufschreiben. Hast du einen Stift? So. Das ist Römer 9, Vers, oder war das 11? Die Berufung Gottes lassen sich nicht gereuen. Ja, gut, ist okay. Nee, passt alles. Oh, das ist gar nicht Römer 9. Quatsch, das ist Römer 11. Römer 11, Vers 29. Dankeschön. Ne? Da heißt es, denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Ja, er wird sie nie zurückziehen. Das ist hier im Kontext, ist es über Israel, global. Ne? Gottes Berufung für Israel, Segen für den ganzen Erdball, für jede Familie, wird er nie bereuen, wird er nie zurückziehen. Und wir können sicher sein, wenn das in diesem gewaltigen Ausmaß zutrifft, dann wird es auch auf jeden Einzelnen zutreffen. Gottes Berufung für dich wird er nie zurückziehen. Sein Plan, den er für dich hat, wird er nie aufgeben. Ja? Also, bis du tot bist, okay, dann, dann ist, aber solange du atmest, wird Gott Hoffnung für dich haben. Ja, die Liebe glaubt alles. Sie erträgt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Das ist Gottes Herz. Okay? So, und das ist, ja, gerade für mich als Leiter ist das so, oh, war ich blöd, Gott. Ne? So. Und es ist ja auch nicht, ne? es ist ja leichter, zumindest für Menschen, die so gestrickt sind wie ich, es ist leichter, sich die Leute, auf die man keinen Bock hat, auf Distanz zu halten, das Herz zuzumachen. Ne? Aber das ist halt nicht Familie und Gemeinde. Das ist nicht Familie Gottes, das ist nicht Gemeinde, das ist nicht ein Leib. So, ne? Das kann ja, ne? wenn in mir die Zellen anfangen, so, ja, das Blut bringt schon wieder so komische Stoffe da mit sich. Sagt eine Zelle, ich mache, oder eine Arterie sagt, ich mache jetzt hier dicht, das Blut, du kommst hier nicht mehr durch. So, ne? Du bringst immer so komische Botenstoffe oder was weiß ich, bringst du da mit, spülst immer komisches Zeug in meine Zellen, so, ich lasse jetzt kein Blut mehr rein. So, ja, dann fallen mir irgendwann meine Glieder ab, ne? So, wenn da kein Blut mehr durchfließt. So. Das geht halt nicht. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist auch, Konflikte zu haben, ne, und darin auszuhalten und zu leiden und das Kreuz auch tragen, ne, wenn man dem Bruder mal was sagen muss, was er nicht hören will oder so. Das ist halt auch Gemeinde. Ne? Ist nicht alles so, alles ist super hier bei uns. So ist sowieso nicht. Ne? Erst wenn wir wirklich tot sind oder wenn, ne, unsere alte Natur wirklich nicht mehr aufmuckt, okay, so, ne, aber ja, bei mir ist das noch nicht so. Ja, das ist, meine hier, die haben sich Paulus und Barnabas, oder Petrus und Paulus, haben sie auch mal gezofft. Ja, das war nicht schlimm. So, das muss man aushalten. Ja, es wäre leichter, wenn Petrus zu Paulus gesagt hat, okay, oder Paulus zu Petrus gesagt hat, okay, der Petrus ist echt ein Heuchler, also der ist jetzt hier, erst ist er mit den Heiden und jetzt kommen die Juden, jetzt ist er doch nicht mit den Heiden. Also mit dem werde ich nie mehr was zu tun haben. Ja? So, oder, ne? Wir sehen das ja auch bei Markus. Ne? Paulus hat den Markus ja nach Hause geschickt. Sagt, lieber Markus, ey, du bist echt nicht hart genug für den Job hier. So, geh mal nach Hause und verleugne dich selber. Lies noch mal ein paar Bücher von mir. So. Und später, ne? Er wollte den nicht dabei haben. Und dann hat es ja auch geknallt zwischen Paulus und Barnabas, ne, weil Barnabas wollte ihn dabei haben. Barnabas Herz war wahrscheinlich noch ein bisschen weiter als das von Paulus. Aber später war Paulus halt auch so weit, ne, und hat gesagt, ey, und schick mir doch den Markus wieder her. So, der ist mir sehr nützlich. Ne? Das ist halt so. Ne? Wir sind ja alle in Familien aufgewachsen. Und da konnten wir uns nicht aussuchen, wer unsere Geschwister sind, wer unsere Eltern sind, hat sich keiner von euch ausgesucht. Ne? Muss man halt nehmen, was man so kriegt. Ja? Und dann muss man damit fertig werden. Und dann muss man einen Weg finden. Ne? So, und dann knallt halt manchmal. Aber das ist nicht schlimm. Schlimm ist es dann, wenn ich mein Herz zumache. Wenn ich mein Herz verschließe. Und sage, ich hau ab. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Okay, du bist zwar mein Bruder, aber nerv mich nicht. Ne? Hier, sprich zu meiner Hand. Das ist so. Also ich habe gemerkt, Gott hat mir gezeigt, es ist nicht so, ich habe gemerkt, Gott hat es mir wirklich gezeigt. Keine Ahnung, hättet ihr mir das vor einem Jahr gesagt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ihr spinnt, aber Gott hat mir schon gezeigt, hey, ne, du hast dein Herz vor bestimmten Leuten verschlossen, Helmut. Und das geht nicht. Weil du kannst diese Leute dann nicht mehr erreichen. Du kannst ihnen nicht mehr dienen. Und der Teufel wird das benutzen und sie dadurch noch mehr Härte spüren lassen und so weiter. Und dadurch, dass ich dann einerseits predige ich Jesus und habe eine Salbung von Gott, das merken die Leute. Andererseits spüren sie dann Härte und Ablehnung von mir. Das ist so ein vermischter Saat und das benutzt der Teufel halt gerne, um die Leute dann in Verwirrung zu bringen und so. Und dann möchte der Teufel natürlich, dass die dann als Gegenreaktion sagen, was der macht, ist alles falsch, ist alles von unten. Das ist ja auch, Und der Teufel hätte es halt gerne, wenn wir innerhalb der Gemeinde alle unser Herz dicht machen. Und dann wird auch niemand mehr erkennen, dass wir Gottes Jünger sind, weil die Liebe ist dann nicht mehr da. Jesus war nicht so. Jesus hat Leute klar konfrontiert. Jesus hat keine Angst vor Konflikten gehabt. Er hat seinen seelischen Jüngern wie Petrus oder Thomas klar gesagt, was Sache ist. Ja. Er hat auch seiner Mutter klar gesagt, was Sache ist. Hat er auch keine Angst vor. Seinen Verwandten, seinen Brüdern hat er auch klar gesagt, ey, sorry. So. Wenn Leute Grenzen überschritten haben, Jesus hat nicht gewartet, bis der Vater das irgendwie auf magische Weise erledigt, so. Er hat den Leuten das gesagt. Aber er hat sie nie, und das hat manchmal Konflikte gebracht, so, und die Pharisäer haben es ihm sehr übel genommen. Aber er hat sie nie, Jesus hat nie sein Herz verschlossen. Jesus ist auch für die Pharisäer gestorben. Und auch für Judas. Und dass er gestorben ist, ist der Beweis dafür. So. Das haben wir in Johannes 3 gelesen. So, denn daran haben wir erkannt, dass er wirklich alle geliebt hat, dass er sein Leben gegeben hat. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich gepredigt habe, aber ich weiß, dass ich eigentlich alles gesagt habe, was ich so sagen wollte und noch ein bisschen mehr. Das ist mir eingefallen. Vater im Himmel. Wir brauchen dich und wir brauchen dein Licht. Heiliger Geist, wir brauchen dein Licht. In deinem Licht sehen wir, wie es wirklich ist, wie wir wirklich sind innerlich. Ich bitte dich, dass du allen Leuten hier zeigst, wo sie ihr Herz dicht gemacht haben, wo sie Leute ausgesperrt haben. Leute, die du in den Leib hineingestellt hast. Egal wie sie sind. Vergib uns, wo wir auf diese Weise den Leib gespalten haben oder wo wir verhindert haben, dass deine Liebe fließt. Wir wollen, dass deine Liebe durch uns fließt, Vater im Himmel. Und wir geben dir alle Furcht ab. Furcht, Leute zu konfrontieren, Furcht, Leuten zu widersprechen. Wir geben es dir ab. Und wir vertrauen darauf. Wir öffnen unsere Herzen wieder. Vergib uns jede Person, wo wir unser Herz verschlossen haben, wo wir Ablehnung und Furcht verstärkt haben. Wir öffnen unsere Herzen, wir entscheiden uns dafür, in dem sicheren, in der Gewissheit, dass deine Liebe durch uns zu dieser Person wieder fließen wird und fließen darf. Danke für deine Freundlichkeit, Gott. Danke für deine Barmherzigkeit, für deine Annahme. Danke, dass du kein Böse bist, der das gemacht hat, der jetzt überführt ist. Danke, dass du dich freust über uns. Danke, dass wir wirklich, dass du da bist, dass wir dich nicht herholen müssen, dass der Weg zu dir offen ist. Danke, Vater, dass du nicht an uns vorbeigehen wirst. Danke für dein Blut, dass du für alle Menschen gestorben bist. Danke, dass keiner hier in dem Raum zu schlimm für dich ist oder zu kaputt oder zu aussichtslos. Danke, dass du eine Berufung für jeden Einzelnen hier hast. Und vergib uns, wo wir nur die Berufung des Teufels gesehen haben. Vater im Himmel, ich spreche das aus in diese Gemeinde, dass jeder wieder Glauben und Hoffnung hat für die Berufung seines Nächsten. Jeder hier soll wieder ganz neu glauben, hoffen, Hoffnung haben für die Berufung seines Nächsten und auch die nötige Geduld, ihn in Liebe zu ertragen, wenn er nervt vor allem. Ja. Vater, ich bitte dich, dass du diese Realität hier aufrichtest, dass wir einander uns ermahnen können, damit wir zu dir hinwachsen und du in uns zunimmst. Dass wir auch keine Angst vor Konflikten haben oder sowas. Danke für deine Liebe, dass sie bei Zeiten züchtigt und dass sie nicht abwartet, bis es zu spät ist. Ja. Amen.